Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Ich bin Manuel Schmid, reformierter Theologe, arbeite bei RevLab, einer digitalen Initiative der reformierten Kirche des Kantons Zürich, und ich spreche hier jede Woche mit dem sagenhaften, unvergleichlichen, einzigartigen Stefan Jütte, der mir aus der Hauptstadt der Schweiz oder aus der Bundesstadt Bern zugeschaltet ist. Hallo Stefan.
Hallo Manu, wie habe ich so viel Lob verdient? Also dir bezahle ich gerne mal wieder ein Bier. Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Stefan Jütte, ich arbeite bei der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz und bin dort zuständig für Theologie, Ethik und Kommunikation. Mich interessiert, was wir glauben und warum wir glauben, was wir glauben. Fast jedes Thema hat für mich irgendwie mit Religion zu tun, und ich mag es, diese Themen aus philosophischer, theologischer, psychologischer, soziologischer Perspektive zu betrachten und mit dir, Manu, drüber zu sprechen.
Ja, schön, schön, Stefan. Und nach diesen einführenden Worten kommen wir zu unseren Kategorien, zu unseren Einstiegsfragen quasi. Womit sollen wir beginnen? Mit dem Halleluja der Woche oder mit dem Stoßgebet?
Nein, das Stoßgebet zuerst, dann habe ich es hinter mir.
Gut, gut. Also, hier ist das Stoßgebet.
Ja, Manu, ich habe mich aufgerafft gestern, also das war am Pfingstmontag, und wollte endlich die Steuererklärung machen.
Oh.
Und dann war das so, dass ich mich da neu registrieren muss. Also ich kann das nicht mehr über TaxMe machen, wie ich es jetzt etwa ein Jahrzehnt lang gemacht habe. Ich muss mich da registrieren über Argov oder wie das Ding auch immer heißt. Oh, wollte ich da ein Login erstellen. Und das hätte auch alles geklappt, aber der Code, um dieses Login dann zu verifizieren, kommt an die E-Mail-Adresse, die ich schon seit etwa 10 Jahren nicht mehr verwende, sondern geglaubt habe, dass das nur mein Login ist für die Steuererklärung.
Oh Gott.
Und dann nach etwa 30 Minuten Klicken findest du auch eine Telefonnummer, wo du dich hinwenden kannst. Und die haben dann wirklich mit mir 3-mal durchgespielt, wie ich mich da anmelden muss, weil die hören auch gar nicht zu. Also kannst du dann immer sagen, ja, ich war schon da. Nein, ich kann diesen Code nicht abrufen. Ah, warum können Sie diesen Code nicht abrufen? Weil ich keinen Zugriff habe auf diese E-Mail-Adresse. Ah, das ist natürlich doof. Das ist ganz ungünstig. Also wenn Sie nicht auf Ihre E-Mail-Adresse kommen. Und dann habe ich einfach mal so gesagt, Leute, wie wäre es denn gewesen, bevor ihr das alles umstellt, dass ihr uns kurz daran erinnert, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf diese E-Mail-Adresse Zugriff haben müssen. Weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das nur noch als Login verwenden. Ja, aber natürlich hat sie überhaupt keine Schuld getroffen, und ich musste dann eine E-Mail schreiben an eine ellenlange Adresse, wo ich meine ID fotografieren musste, meine Angaben angeben musste, und jetzt warte ich mal, ob die das irgendwie schaffen, mir wieder ein Login zu erstellen, weil du kannst im Kanton Bern deine Steuererklärung auch nicht mehr auf Papier ausfüllen, wenn du das jetzt notfallmäßig mal machen möchtest. Das ist nicht mehr erlaubt für Privatpersonen. Du hast also keinen anderen Zugang als über diese scheiß Argov-Registrierung. Und da habe ich wirklich einfach gemerkt, die haben ein Monopol. Und dieses Monopol macht sie so richtig schlecht. Das ist so wirklich so das Gegenteil von Kundenservice und irgendwie Mitdenken. Und in meiner Wut habe ich dann noch dieses Leitbild gefunden von dieser Finanzdepartementsgeschichte. Da wollen sie transparent, verständlich, nah am Menschen sein. Und ich habe gedacht, ja, kommt mir bloß nicht zu nahe.
Ach ja, zu schön. Da kann ich mich ja ganz gottlos aufregen über solche Dinge. Oh. Also da fühle ich mit dir mit, bis hin zu physischen Schmerzen, die ich empfunden habe, als du das erzählt hast. Ja, da kann ich ganz gut mitgehen. Und apropos physische Schmerzen, mein Stoßgebet betrifft die Gartenarbeit, die ich am Wochenende verrichtet habe. Wir haben ja einen wunderschönen Garten ums Häuschen herum, den vor allem meine Frau mit mit großer Liebe und unermüdlichem Einsatz pflegt. Ich habe mich da vielleicht sogar ein bisschen ungebührlich rausgehalten, weil mir der Garten nicht in gleicher Weise wichtig ist und ich ihn eigentlich auch dann noch schön finde, wenn meine Frau schon das Gefühl hat, also wir leben hier im Urwald, das geht ja gar nicht mehr. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich mal bei dem Steinplattenweg dieses Gras weg, das zwischen den Ritzen der Platten emporgewachsen ist, und habe mich da am Wochenende, am Pfingstwochenende mit beschäftigt. Und meine Fresse, ist das anstrengend gewesen. Ich bin da auf meinen Knien rumgerobbt und habe wirklich also eine riesige Biotonne gefüllt mit Gras und dann das ganze Wurzelzeugs unten drunter. Und ich musste schlussendlich die Platten einzeln anheben, um das Gras unten wegzukriegen. Und wirklich, also ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe gedacht, man hätte mich an einem Traktor die ganze Nacht durch die Gosse gezogen. Also ich war völlig fertig und habe jetzt beim Greifen an den Händen, habe ich wirklich, es schmerzt einfach überall. Und ja, meine Dankbarkeit dafür, dass meine Frau sich die letzten Jahre mehrheitlich um solche Dinge gekümmert hat, ist natürlich nochmal angewachsen. Und ich muss aber auch sagen, es hat sich auch geil angefühlt, so was wegzuschaffen und dann zurückzuschauen und zu sehen, jetzt ist es wieder, also es war richtig so, der Unterschied war sichtbar im Gegensatz zu vielem, was ich sonst arbeite, wo man irgendwie am Ende des Tages nicht so wirklich sieht, was man denn abgeschafft hat. Also es hat sich dann doch noch irgendwie gut angefühlt.
Schön. Das ist ja ein heiteres Stoßgebet. Komm, wir machen mit dem Halleluja weiter.
Ja. Mein Halleluja betrifft dich, Stefan, und und eure Familie. Du hast mal wieder super spontan, wie du bist, hast du mir aus eurem Pfingstausflug, den ihr als Familie zusammen mit Freunden gemacht habt, hast du mir geschrieben, ja, wir sind unterwegs, wir sind etwa in 40 Minuten in Liestal bei euch, quasi um die Ecke, komm doch auch vorbei. Und dann habe ich noch ein bisschen was erledigt mit unserem Sohn, musste ich noch was wegen Lehre und Schnupperlehre besprechen, und danach habe ich mich aufgemacht und ganz unerwartet und erfreut habe ich euch da noch an Pfingsten getroffen mit euch im Restaurant Bären in der Traditionsbeiz in Liestal haben wir da zusammen noch. Also ich habe ja nichts gegessen, aber ihr habt da richtig so Spargel und Cordon Bleu und was auch und immer.
Pizza
reingedrückt, genau. Das war eine richtig schöne, unerwartete Begegnung.
Ja, hat mich sehr gefreut, dass du das noch möglich machen konntest. Und so haben wir aus diesem regen Nachmittag das Beste gemacht, finde ich.
Ja, genau.
Ja, hey, mein Halleluja bezieht sich auf Mitosis, also zur Oper von Brandy Butler, die ich angekündigt hatte in der letzten Ausgeglaubt-Folge. Das ist eine Oper über das Sterben und was finalkranke Menschen mit psychedelischen Behandlungen da erleben und reflektieren. Es war total berührend. Vier verschiedene Personen, ich glaube fiktive Personen, wurden da vorgestellt in unterschiedlichen Sprachen, haben die erzählt, was ihr Leiden ist und wie diese Therapie auf sie gewirkt hat. Und das klingt jetzt alles, als würde es vor allem um Sterben, Tod, traurige, schwere Dinge und psychedelische Drogen gehen, aber das stimmt überhaupt nicht. Das war eigentlich auch ein Fest des Lebens, also wirklich zu spüren, das vorgeführt zu bekommen, wie viel Leben noch in diesem Sterben drin ist, aber eben auch, wie sehr wir eigentlich schon am Sterben sind, während wir hier leben. Und das war für mich wirklich so ein Ruckerlebnis, wo ich mindestens seitdem, das war jetzt letzten Freitag, doch alles so ein bisschen bewusster wahrnehme, außer die Steuererklärung.
Außer die Steuererklärung. Ja, sehr schön, sehr schön. Da wäre ich eigentlich auch noch gern dabei gewesen, also Stefan.
Ja, das wäre lustig gewesen.
Nächstes Mal gehen wir zusammen hin.
Ja.
Ja, wir kommen zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Stefan, das Thema der Woche das hat sich ja ergeben in unserer Korrespondenz, unserem WhatsApp hin und her schreiben und Sprachnachrichten schicken in den letzten 2 Tagen oder so. Ich dachte, wir könnten doch über Trump und Musk sprechen, darüber, wie diese sagenhafte Bromance, wie sie von vielen JournalistInnen genannt wurde, ein ganz jähes Ende gefunden hat und in einem Rosenkrieg sondergleichen ausgeartet ist, in eine öffentliche Schlammschlacht, die jetzt wirklich Schlagzeilen gemacht hat. Und dann sind wir von da so im Hin- und Herschreiben irgendwie darauf gekommen, wir könnten das ein bisschen weiter fassen und über Freundschaft sprechen. Also über.
Ja, also man muss sagen, Franzi hatte diese Idee, oder? Ich habe dann mit Franzi noch ein bisschen gesprochen beim Kochen.
Deine Frau, ja.
Hat sie gesagt, ja, aber eigentlich müsstet ihr das ausweiten und gleich über Freundschaft sprechen, weil ja. Das nämlich total seltsam ist, dass die Beziehung zwischen diesen beiden Typen, zwischen Musk und Trump, ständig als Freundschaft geframed wird.
Ja, sehr schön. Danke, dass du das auch noch einspielst. Liebe Grüße gehen raus an Franzi, deine wundervolle Frau, die den zündenden Gedanken hatte. Und das, ich glaube, das gibt mehr her als nur diese letzten Endes meiner Einschätzung nach doch sehr symbiotische und letztlich toxische Beziehung zwischen Trump und Musk, die eigentlich nicht hergibt, was ich so unter Freundschaft verstehe, aber die vielleicht eine gute Startrampe ist oder Anflugschneise, um über Freundschaft zu sprechen und das, was Freundschaft ausmacht und das, was sie auch gefährdet. Das wäre jetzt so der Vorschlag als Wochenthema.
Ja, ich finde das ein super Vorschlag. Und lass uns doch vielleicht gleich mal ein bisschen persönlich einsteigen, bevor wir dann auf die philosophischen und soziologischen und demokratietheoretischen Ideen von Freundschaft eingehen. Manu, wann hast du zum letzten Mal einen neuen Freund kennengelernt?
Da kommen wir natürlich jetzt schon mitten in die Diskussion oder in die Definitionsfrage, was ist eigentlich ein Freund? Weil man kann den Begriff ja weit oder eng fassen, lose oder sehr exklusiv begreifen. Und ich tue auch beides. Also ich habe einen weiten Begriff von Freundschaft, wo ich sagen würde, wenn man jemanden 2-3 Mal getroffen hat und sich gut verstanden hat und dann über diese Person spricht, dann würde ich sagen, ja, das ist ein Freund von mir oder das ist eine Freundin oder ich habe einen freundschaftlichen Kontakt zu dieser Person. In einem engeren Sinne würde ich sagen, ich kann das sogar ziemlich gut beantworten. Ich habe überraschend guten Draht gefunden mit einer Person, die uns als Team so eine Supervision mit uns als Team eine Supervision gemacht hat und einen Teamnachmittag, wo wir so über unsere Teamprozesse im RefLab gesprochen haben und so weiter. Und ich fand, wir kannten uns schon ein paar Jahre vorher so über soziale Medien, einfach sind uns nie begegnet. Und ich fand ihn, Mark heißt er, von Anfang an einfach nicht nur super sympathisch, sondern irgendwie hat's da, ich weiß nicht, da war ja was Unverfügbares mit dabei. Es hat irgendwie geklickt so zwischen uns. Und wir haben uns jetzt mehrmals schon getroffen und schreiben uns hin und her unter der Woche, wünschen uns anfangs der Woche irgendwie über Sprachnachrichten alles Gute und so weiter. Und da hat sich jetzt für mich ganz überraschend ein Kontakt ergeben, den ich wirklich auch nach dieser erst recht kurzen Zeit, so halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wirklich als Freundschaft bezeichnen würde.
Das ist schön.
Das
und wie viele Freunde hast du? Also ich meine jetzt eher so gute Freunde.
Das ist eben wirklich in dem exklusiven Sinne ist das kein großer Kreis. Das sind 4 oder 5 Leute.
Ah, das ist lustig. Ja, auf genau die Zahl bin ich auch gekommen. 4 bis 5 Leute.
Ja, und Stefan, ja, du gehörst auch dazu.
Oh, das ist schön. Das freut mich. Jetzt könnten wir schon mitten in die philosophische Diskussion über Freundschaft einsteigen, wenn ich jetzt sagen würde, ah, das ist mir neu, weil es ja diesen interessanten Dialog gibt, der Sokrates zugeschrieben wird, wo er sein Gegenüber auf die Tatsache aufmerksam macht, dass Freundschaft anders zum Beispiel als Feindschaft oder andere Gefühle oder Beziehungskonstellationen davon leben, dass beide sich als Freunde sehen. Mhm. Also ich kann nicht dein Freund sein, ohne dass du nicht auch mein Freund bist.
Ja, ja.
Und das ist ja schon mal etwas ganz Besonderes an dieser Art von Beziehung, weil ich könnte ohne Problem dein Feind sein, ohne dass du überhaupt etwas davon weißt.
Ja, genau. Oder du könntest mein Feind sein und ich würde dich aber nicht als meinen Feind bezeichnen.
Genau.
Das geht genau. Auch, ja. Ja.
Ja.
Also auch wenn man voneinander weiß, aber es könnte sein, eine Feindschaft kann auch sehr einseitig sein. Jemand kann ja einer anderen Person gegenüber tiefe Ressentiment und sogar Vergeltungs- und Rachewünsche haben, ohne dass das notwendigerweise gegenseitig ist.
Ja. Man kann auch verliebt sein in jemanden, ohne dass dieses Verliebtsein erwidert wird.
Ja, ja.
Aber wahrscheinlich kann man wirklich nicht die Freundin oder der Freund von jemandem sein, ohne dass die andere Person das auch weiß und auch so empfinden würde.
Ja, ja. Also ich glaube das auch, aber da sind wir schon bei einem sehr empfindlichen Punkt, weil es hier ja auch immer wieder in der Entwicklung einer freundschaftlichen Beziehung, weil die Freundschaften fallen ja nicht vom Himmel. Ich habe vorhin gesagt, ich glaube wirklich, es ist etwas Unverfügbares in einer Freundschaft mit dabei. Ich kann jetzt nicht mit jeder Person einfach Freundschaft aufbauen oder Freunde werden, indem ich quasi genügend Zeit verbringe und mich genügend für den anderen interessiere.
Manchmal sogar im Gegenteil, ja, oder? Manchmal ja. Sogar im Gegenteil.
Also das ergibt sich irgendwie auch, aber es ist etwas, was auch wachstümlich ist, was sich auch verändert. Und so diese Frage, ja, ich verstehe dich eigentlich als meinen Freund. Beruht das auf Gegenseitigkeit oder so? Das kann implizit oder explizit schon aufbrechen in einer Beziehung. Es gibt ja auch manchmal peinliche oder auch verletzende Momente, wo man jemanden schon als seinen engen Freund wähnt und der andere das aber gar nicht so sieht. Oder es gibt auch so Vereinnahmungen, wo jemand dir dann sagt, du bist mein bester Freund und man dann sich ein Stück weit, wie soll ich sagen, eben vereinnahmt oder das schon fast als Grenzüberschreitung empfindet, weil man das so jetzt vom anderen nicht sagen würde. Also das ist, diese Gegenseitigkeit ist gar nicht unproblematisch, sondern hat etwas sehr Sensibles und auch Verletzliches auch, ja.
Ja. Ja, vielleicht hilft ja jetzt gerade auch, wenn wir noch ein bisschen über Trump und Musk sprechen wollen und ob da der Begriff Freundschaft überhaupt was taugt, mal diese drei Arten von Freundschaft anzuschauen, die Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik aufführt. Er unterscheidet da zwischen einer Nutzfreundschaft, also einer Freundschaft des Nutzens wegen, dann zwischen einer Lustfreundschaft, einer Freundschaft, die dazu dient, Lust zu befriedigen, und einer vollkommenen Freundschaft der Tugendhaften. Und da spielt dieses Element, also dieses Unverfügbare, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, das du jetzt genannt hast.
Ja.
Jetzt, wenn wir mal diesen ersten Begriff der Nutzfreundschaft nehmen, dann würde ich sagen, ja, das ist schon etwas, was man jetzt auf Trump und Elon Musk sehr gut beziehen könnte, oder? Also das ist eine Beziehung, in der beide mit einer harten, teilweise vielleicht fast kopflosen Loyalität stark voneinander profitiert haben, einen Nutzen daraus gezogen haben.
Ja.
Und da stellt sich ja dann auch tatsächlich immer wieder die Frage, ja, bist du noch mein Freund? Also verschaffst du mir jetzt auch wieder diesen Nutzen, den ich von dir erwarte? Oder ziehst du einfach den Schwanz ein?
Ja, ja. Ja, und also ich finde das interessant, auch begriffsgeschichtlich zu sehen, dass natürlich Freundschaft, also ich nehme das dem Aristoteles sofort ab, dass Freundschaft auf weiten Strecken eben auch diese Dimension der gegenseitigen Nützlichkeit hatte, genauso wie das in der Ehe ja bis in die Neuzeit der Fall war, also die Liebesehe, die man quasi eingeht, ungeachtet des Standes und der persönlichen Vorteile, weil man so tief verliebt ist und so, das ist ein eine ganz, ganz junge Erscheinung. Das ist eigentlich ein Phänomen der Neuzeit, der Romantik, der Aufklärung, der neuesten Epoche der Menschheit. Auf weiten Strecken waren Ehen auch, was nicht bedeutet, dass man sich nicht dann doch lieben gelernt hat, aber Ehen waren eigentlich Zweckgemeinschaften. Da hat man gemeinsam, hat man Kinder in die Welt gesetzt, man hat sich gekümmert umeinander, um den Haushalt, um was auch immer. Also dieses Element des gegenseitigen Nutzens war ja in Ehen auch vorherrschend auf weiten Strecken der Geschichte, und das kann ich mir bei Freundschaft sicher auch denken. Heute jetzt von meinem Freundschaftsbegriff aus würde dieses Nutzenkalkül den Gedanken der Freundschaft gerade unterwandern. Deshalb würde ich eben auch bei Trump und Musk dann, ich mag den Begriff Nutzfreundschaft aus diesem Grunde nicht, weil diese Verbindung für mich quasi einen Widerspruch in sich irgendwie beinhaltet. Trump und Musk, das war ganz sicher eine Symbiose, ein gegenseitiges, man könnte auch sagen, Ausnutzungsverhältnis. Der reichste Mann der Welt verbündet sich mit dem mächtigsten Mann der Welt, und jeder verspricht sich offensichtlich von dieser Liaison substanzielle Vorteile, und das ist ja auch so eingetreten. Also Musk konnte durch diese Nähe zu Trump und zur Administration massive Steuervorteile für seine Unternehmen rausschinden, und Trump hat natürlich einen sehr potenten Geldgeber und auch eine öffentliche Person, die über X und seine ganzen sozialen Medien großen öffentlichen Einfluss hat, konnte er auf seine Seite ziehen. Also die haben voneinander enorm profitiert, aber nach meinem Begriff war das eben keine Freundschaft, sondern eben ein Nutzverhältnis, das dann irgendwann ins Toxische gekippt ist.
Ja, und diese Differenz, die du ansprichst, die findet sich ja eben auch schon bei Aristoteles. Der führt ja da das Kriterium ein, dass eine ideale Freundschaft, also diese wahre Freundschaft, diese vollkommene Freundschaft, wie er sie nennt, sich dadurch auszeichnet, dass man einander um des anderen Selbstwillen Gutes wünscht.
Ja.
Also nicht quasi der reichste Mann macht den mächtigsten Mann noch mächtiger und der mächtigste Mann macht den reichsten Mann noch reicher, sondern der reichste Mann müsste sich für seinen Freund freuen, dass es ihm gut geht, dass ihm Gutes widerfährt, und umgekehrt auch, ohne darin eine Reziprozität zu erwarten.
Ja. Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. So dieses Aufrechnen der Gefälligkeiten, dieses Aufrechnen des Nutzens, das dann dazu führt, sich zu überlegen, ja, habe ich in dieser Beziehung, kriege ich da noch genügend raus? Oder ist das hier irgendwie ins Einseitige gekippt? Das finde ich, das ist eigentlich schon der Beginn des Endes einer Freundschaft oder das, was eine Freundschaft dann unterwandert. Das heißt nicht für mich, dass eine Freundschaft nicht in einem gesunden Sinne gegenseitig ist, eben dass man sich gegenseitig als Freunde versteht und dass man sich gegenseitig auch meistens nicht explizit, sondern implizit klar ist, der würde alles oder vieles für mich tun und ich alles oder vieles für ihn tun. Aber wenn dann ein Freund irgendwo in eine Depression fällt oder eine ganz schwierige, schicksalshafte Zeit durchmacht, dann ist ein guter Freund einer, der dann nicht sofort die Rechnung auftut und sagt, ja, jetzt aber in den letzten paar Monaten, da habe ich aber viel mehr gegeben als von dir gekriegt und so. Das wäre ja auch, also das wäre eine ganz eigenartige Verrechnungslogik.
Ja, genau. Und du hast es vorhin ein bisschen anklingen lassen mit dieser Parallele zur Ehe, die du aufgemacht hast, die stark auch eine Zweck-, eine Nutzgemeinschaft ist. Und das ist ja tatsächlich etwas, was sich von der Antike dann auch bis ins Mittelalter sehr stark zeigt, auch für die Freundschaft, dass das Freundschaften sind, die nahe an der Verwandtschaft eigentlich Pflichten innerhalb einer Sippe, eines Lehnsystems oder eines Bundes, der geschlossen wird, regelt, dass quasi das, was das Individuum an Wahlfreiheit hätte, dann dadurch kanalisiert und gebündelt werden kann, so, dass man erwarten kann, was jemand im Krisenfall oder im Falle eines Handelsabschlusses oder im Falle eines Angriffs von außen oder was auch immer für einen zu tun bereit wäre. Also es ist ein ganzes System, das aus abgewogenen Beziehungen und Pflichten, die mit diesen Beziehungen korrespondieren, besteht, die dann eigentlich das soziale Zusammenleben innerhalb der Sippe, aber auch unter den Sippen regeln sollte.
Ja, also du sprichst jetzt auch darauf an, dass sogar begriffsgeschichtlich Freundschaft lange Zeit gleichbedeutend mit Verwandtschaft gebraucht wurde. Und man hat von Blutsfreundschaft, war schlicht und ergreifend die Blutsverwandtschaft. Und damit hat man bestimmte auch Pflichten füreinander geregelt oder gesagt, ja, wenn du quasi logisch in der Familie, da hat man irgendwie Pflichten einander gegenüber und da passt man auf sich auf und da schützt man einander und so weiter. Und das ist alles unter diesen Begriff und wie diesen alten Begriff der Freundschaft auch gefallen.
Ja, das Ganze hat dann auch ganz viel zu tun mit Treue und Ehre. Also man erklärt sich die Freundschaft und das ist ein Bund, der kaum wieder aufgelöst werden kann und der tatsächlich um der Ehre willen dann zu Verpflichtungen führt, die man nicht auflösen darf.
Ja, ja.
Also man verliert das Gesicht, wenn man nicht tut, was die Freundschaft gebietet. Und das finde ich halt schon, oder? Da haben wir wirklich eine lange Geschichte mit diesem Freundschaftsbegriff und diesem Freundschaftsverständnis, wo man schon sagen könnte, ja, da ist vieles dran, was jetzt Trump und Musk gerade austragen, oder?
Ja, absolut. Genau. Und da ist aber eben dann auch vieles dran, was mir so ein bisschen widerstrebt, wenn ich über Freundschaft nachdenke oder meinen Begriff von Freundschaft in den Blick nehme, weil auch diese familiären Pflichten, Fürsorge füreinander und so weiter, das fällt bei mir eigentlich nicht unter meinen Begriff von Freundschaft, auch wenn ich mich diesen Pflichten keineswegs widersetzen wollte, aber ich finde das noch, ich würde das gerne auseinanderhalten und sagen, Freundschaft hat etwas, zutiefst etwas Freiwilliges und ist jetzt nicht einfach unter einer Pflicht und auch diese Geschichte mit der Ehrverletzung, ja, von innen würde ich das auch sagen, dass ich mich meinen Freunden gegenüber in einer Art und Weise verpflichtet weiß, dass es wirklich für mich auch eine, ich sage jetzt ganz bewusst und altertümlich, eine Schande wäre, wenn ich ihnen nicht helfe oder wenn ich sie einfach hängen lasse oder wenn ich sie sogar betrüge oder hintergehe. Das wäre wirklich für mich natürlich eine Schande, ein Bruch mit meiner Ehre und so weiter, aber das hat zu tun mit dem Maßstab und den Anforderungen, die ich selber an eine Freundschaft und an mich als Freund stelle und die mir nicht einfach von Anfang an gesellschaftlich schon auferlegt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob wir das wirklich so stark unterscheiden können. Ich habe schon das Gefühl, dass du insgesamt sagen würdest, es gibt sowas wie eine Sittlichkeit, die schuldig meiner Familie, die schuldig auch Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich dich recht verstehe, dann würdest du schon sagen, es gibt daneben und vielleicht sogar darüber, das wäre jetzt interessant, das zu erfahren, eine Freundschaft, die nochmal etwas anderes meint als dieses Sittliche, das, was erwartet werden kann, was ich zu tun habe, wo irgendwie auch sowas wie die eigene Ehre oder das eigene Selbstverständnis, würden wir vielleicht sagen, auf dem Spiel stehen. Ich glaube, dass wir da beide wahrscheinlich Kinder der Philosophie von Michel de Montaigne sind, der ja den Freundschaftsbegriff ganz stark gemacht hat gegenüber diesen Sippschaften, gegenüber diesen Allianzen, gegenüber diesen Bündnissen und da von den Wahlverwandtschaften auch in einem emotionalen Sinn gesprochen hat. Vielleicht, um es ganz einfach zusammenzufassen, ich kann nicht auswählen, wer mein Bruder ist oder meine Schwester, wer meine Eltern sind. Aber Freundschaft, das ist diejenige Beziehung, die wenn ich Glück habe, sich in meinem Leben ereignet, wo ein Geist meinen Geist trifft, der zu mir passt, da ist so ein persönliches Erlebnis absoluten Vertrauens möglich, eine innige Herzensfreundschaft, eine Beziehung, die auf Emotion und Zuneigung beruht und eben nicht auf Vertrag, Abstammung, Blut etc.
Ja, ja, absolut. Aber das meine ich ja mit, wenn du sagst Wahlverwandtschaft, genau das meine ich. Es ist eine Selbstverpflichtung, eine Freundschaft ist eine Selbstverpflichtung, die man eingeht, die nicht von vornherein schon besteht. Ich schulde nicht einfach jedem Menschen diese Art von Zugänglichkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, auch dieses Zugeständnis, zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen werden zu dürfen und so weiter, das schulde ich nicht allen Menschen, aber das schulde ich quasi meinen Freunden, weil ich mich ihnen als Freund auch selbst verpflichtet habe. Und das ist bei Verwandten, natürlich kann das zusammenfallen, man kann ja mit einem Bruder oder einer Schwester oder mit einem, wie sagt man, Cousin, einer Cousine, kann man ja in einer freundschaftlichen Beziehung auch leben, dann ist man verwandt und befreundet. Aber bei Verwandtschaft ist es ja etwas, also natürlich in zerrütteten Familien kommt das vor, aber die sind dann eben zerrüttet, wenn Geschwister sagen, ich will mit dem anderen nichts mehr zu tun haben oder fühle mich nicht verpflichtet, ihn zu besuchen, selbst wenn er krebskrank im Bett liegt, dann ist ja etwas kaputt gegangen in der Familie. Das ist ja eigentlich dann auch traurig, weil die Verpflichtung eigentlich von Anfang an besteht, aufgrund der Verwandtschaft.
Aber wenn ich das recht verstehe bei Montaigne, würde er sagen, es ist nicht mal so, dass du dich überwinden musst dazu, sondern es ist eigentlich eine innere Haltung, dass du das auch tun willst. Mhm. Und ich glaube, sein Freundschaftsbegriff hat auch etwas unheimlich Elitäres, weil er sich nämlich vorstellt, dass diese Freundschaft eine Seelenbindung ist zwischen, und jetzt wirklich so gemeint, Männern mit einem ähnlichen und einem natürlich entsprechend hohen geistigen Niveau und die anderen, also quasi der Pöbel, die Ungebildeten, die dieses Niveau nicht erreichen, auch die Frauen, die sind nur zu nicht echten, nicht wirklichen Freundschaften fähig.
Naja.
Also das war schon auch verbunden mit einem krassen Menschenbild, mit einem sehr, ja, elitären Bild auch von Männlichkeit etc. Und das ist ja etwas, was dann Jacques Derrida in seiner Politik der Freundschaft auch stark kritisiert hat. Das ist sowieso eine ganz interessante Beobachtung. Das Buch ist aus den 90er Jahren, also sehr viel später als alles, was wir jetzt genannt haben. Und da geht Derrida mal durch diese ganze Tradition des westlichen Denkens über Freundschaft. Mhm. Er beginnt, wie wir das jetzt auch gemacht haben, mit Aristoteles und sagt, ja, das ist die Freundschaft untergleichen zwischen freien Männern in der Polis. Bei Montaigne sagt er, ja, das ist eben diese starke Singularität, Intimität, untergleichen Geistern, auf der gleichen Stufe etc. Oder bei Carl Schmitt, den haben wir jetzt noch nicht genannt und der ist der, der ihm zeitlich am nächsten ist, sagt er, naja, also Freundschaft ist ja dort eigentlich etwas, was nur entsteht als Gegenbegriff zum Feind, den man kennen muss, der dann das Politische überhaupt erst ermöglicht. Das ist ja die Idee bei Carl Schmitt, also dass ich zunächst wissen muss, wer der Feind ist. Und damit beginnt das Politische und damit beginnt die Freundschaft. Und da zeigt eben Derrida, dass alle diese Modelle, die wir haben im westlichen Denken von Freundschaft, so schön sie auch sind, so toll sie auch formuliert werden von einem Montaigne, letztendlich schließen diese Modelle alle aus. Also es sind total exklusive Modelle. Ja. Sie schließen Frauen aus, sie schließen Fremde aus, Unbekannte aus und beruhen letztendlich auf Ähnlichkeit, Identität und Nähe, aber laufen damit auch immer Gefahr, dass sie diese Beziehung in die Form des Totalitären bringen. Also ja. dass Freundschaft dann selbst erstens immer diese Ähnlichkeit reproduzieren muss. Und auf der anderen Seite, dass Freundschaft ohne die Voraussetzung dieser Ähnlichkeit gar nicht möglich ist.
Ja, ja, Genau. Mir ist das auch aufgefallen, als ich mich mit Montaigne und anderen beschäftigt habe, die Freundschaft sehr, sehr stark definieren als eine Beziehung, die möglich wird, wenn man sich eigentlich, ich sage es jetzt salopp, in allen wesentlichen Dingen einig ist. Also genau. So, man teilt die gleichen Werte, die gleichen Haltungen, den gleichen Glauben, das gleiche Gottesverständnis und so weiter. Und das glaube ich so beim besten Willen nicht. Und ich glaube sogar, dass es ein zu ähnlich gibt in Freundschaften, in denen man sich nicht mehr wirklich in einem kritischen Sinne zum Freund werden kann. Du kannst vielleicht da den Gedanken auch von Derrida noch nachschieben, dem das, glaube ich, auch wichtig war. Mir ist das in einem, weißt du, wo mir das zum ersten Mal begegnet ist und geblieben ist bis heute? Vor 20 Jahren oder so habe ich diesen Film gesehen, Good Will Hunting, mit Matt Damon und Robin Williams. Das ist eine ganz berührende Geschichte von eben einem jungen Mathe-Genie, der aber auf der Baustelle arbeitet und seine Gaben quasi nicht, von seinen Gaben nicht Gebrauch macht und so. Jedenfalls gibt's da einen berührenden Dialog zwischen der Figur, die von Matt Damon gespielt wird, und derjenigen, der älteren Figur, die von Robin Williams gespielt wird. Und da sagt eben der Ältere dann zum Jüngeren, weißt du, was ein Freund ist? Und er bringt dann diese Definition und sagt, ein Freund ist jemand, der dich hinterfragt. Und das ist mir geblieben. Das ist sicher nicht das Einzige, was über Freundschaft zu sagen ist, aber das ist mir so geblieben, dass er sagt, ein Freund ist einer, der nicht alles abnickt, dem du wichtig genug bist, damit, dass er dir auch mal ins Angesicht widerspricht und dem du genügend vertrauen kannst, dass du seine Kritik annehmen kannst als etwas, was er nicht einfach aus Missgunst dir gegenüber äußert, sondern in einem Anliegen für dich. Und das ist mir wirklich geblieben. Ich glaube, das ist ein fundamentaler Aspekt von Freundschaft. Und um den Bogen zu schließen, wenn man sich in allem einig ist und alles gleich sieht, dann frage ich mich, wo dieses Element dann noch bleibt, dass ein Freund dir auch mal aus seiner Sicht und Perspektive mit seinem Erfahrungshintergrund widerstehen kann und sagen kann, da liegst du daneben oder pass auf, mein Freund, da begibst du dich auf eine schiefe Bahn, weißt du?
Ja, und das ist jetzt wirklich auch etwas, was ich aus meinem eigenen Erleben kenne. Also wenn ich einfach mit einem guten Bekannten über etwas spreche, dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, dass wir uns am Schluss einig werden oder verstehen. Oder dass wir beide, ich sage jetzt mal so, die Fassade wahren können beieinander.
Ja.
Und bei einem guten Freund ist mir das eigentlich egal. Also da halte ich das gut aus, wenn der ganz anderer Meinung bleibt, wenn sie ganz anderer Meinung bleibt, wie ich das tue, weil die Freundschaft oder das, was uns verbindet, nicht dadurch gefährdet ist. Und das ist etwas vielleicht schon fast Ironisches bei Derrida, dass er auch sagen würde, eben wie Carl Schmitt, Freundschaft ist konstitutiv für Demokratie. Ich meine, Cicero hat das gesagt, Aristoteles hat das gesagt, Plato hat das gesagt, alle haben sie das eigentlich gesagt. Und das ist genau das, was Derrida auch bestärken würde. Ja, wir ohne Freundschaft keine Demokratie, sagt er sogar. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir da das einigende Band haben, wo wir uns überall gleich verstehen und quasi synchron dasselbe denken und einen Konsens erleben gemeinsam, sondern gerade umgekehrt, es bedeutet, dass der andere oder die andere in seiner oder ihrer Fremdheit anerkannt wird.
Ja.
Also, dass es eben gerade nicht die Einigung braucht, dass der Widerspruch ausgehalten werden kann, ohne dass er aufgelöst werden muss. Und dass es eine Offenheit gibt für die Unterbrechung des eigenen Selbstverständnisses, des eigenen Ordnungsdenkens, der eigenen Art und Weise, wie ich mir die Welt zurechtgelegt habe. Und das finde ich wirklich ein ganz starkes Moment, nochmal zu fragen, was kann Freundschaft für das Politische austragen? Es ist natürlich viel mehr als ein Lernfeld für diese Andersheit. Aber ich finde es ein ganz starkes Bild, dafür, was es heißen kann, das Fremde zuzulassen, das, was ich noch nicht kenne, das, wo ich nicht schon zu Hause bin, nicht das Vertraute, sondern gerade das andere und diese Offenheit zu wahren. Und wenn ich das noch ergänzen darf, oder wenn ich mir jetzt überlege, wie im Moment diese politischen Freundschaften laufen, also von Russland über Peking, innerhalb der USA, nach Israel etc., dann habe ich schon das Gefühl, das sind wirklich gefährliche Männerfreundschaften, die dieses ganze elitäre Selbstverständnis mitnehmen, aber immer unter dem Gesichtspunkt, wir können uns noch nützlich sein. Pass auf, dass du da nicht rausfällst aus dieser Sippe der Supermächtigen. Aber dieser andere Gedanken, dass man Fremdheit, Andersheit, Widerspruch, etwas, was sich der eigenen Ordnung widersetzt, aushalten und zulassen soll. Also all das, wovon Demokratie als Kultur lebt, das finde ich da drin tatsächlich nicht.
Ja, ich finde das super spannend und auch brisant, Stefan, was du hier jetzt im Rückgriff auf Derrida sagst. Also habe ich das recht verstanden? So sein Gedanke ist, Freundschaft ist etwas absolut Unverzichtbares für demokratische Gesellschaften, weil in Freundschaften diese Offenheit für den anderen, diese Bereitschaft auf eine Person einzugehen, die doch auch immer ein Stück fremd bleibt, dieses sich gegenseitig auch argumentativ und darüber hinaus irgendwie abzugleichen und so weiter, das sind fundamentale Fähigkeiten, von denen eine Demokratie lebt. Und wenn das nicht mehr stattfindet, wenn diese Fähigkeiten verloren gehen, dann ist Demokratie an sich gefährdet.
Ja, also, genau. Oder weil es nicht darum geht, dass jetzt Freundschaft einfach ein verzweckter Lernort für Ambivalenz ist. Das meint Derrida nicht. Also er meint es nicht pädagogisch, sondern er meint, dass es ein Geschehen ist. Und zwar ein ethisch-politisches Geschehen, ein Widerfahrnis, etwas, was dir passiert, was du nicht hervorgerufen hast, was du dir auch nicht selbst verdankst, auch nicht einfach der anderen oder dem anderen verdankst, sondern es ist ein Geschehen, das in dein Leben einbricht und jeder Ausschließlichkeit, jeder Exklusion quasi widerstrebt.
Ja.
Also es ist eine Art, wie der Mensch in der Welt für anderes, für Fremdes, für das, was er nicht schon selbst ist und selbst weiß, geöffnet werden kann.
Ja. Also ich finde das jetzt in zweierlei Hinsicht mindestens, finde ich das sehr spannend und ertragreich. Das eine ist einfach, ich denke an Faktoren unserer Zeit, die die Verwirklichung von Freundschaften gefährden. Ich denke zum Beispiel an, oder nicht nur zum Beispiel, sondern zuallererst an diese durchgreifende Verzweckung aller Lebensbereiche, die Kapitalisierung aller Lebensbereiche, wo man eigentlich überall und immer, man kann schon Zuneigung nicht mehr ausdrücken, ohne auf irgendwelche ökonomischen Metaphern zu
Es hat immer ein Nutzenkalkül dahinter.
Genau.
Es ist bis in die Sprache hinein.
Genau, und das ist letztlich eine Gefährdung von Freundschaft und dann mittelbar auch eine Gefährdung von Demokratie. Also das fände ich wichtig zu bedenken, wird auch die Verwirklichung von Freundschaften gefährdet in unserer Zeit. Und das andere ist dann natürlich die mehr theologische Überlegung, so, ja, was heißt das denn für unser Verständnis von Kirche, wenn Freundschaft diese Bedeutung hat in unserer demokratischen Wirklichkeit und dann auch, wenn Freundschaft von Jesus selber seinen Jüngern gegenüber eigentlich als die fundamentalste Beziehungsbeschreibung genutzt wird. Was heißt das für unser Verständnis von Kirche heutzutage? Also vielleicht
müssen wir da mal anfangen, oder? Weil du beziehst dich jetzt auf diese Stelle bei Johannes 15,15, nehme ich an. Und die steht ja in einem ganz interessanten Zusammenhang, wo er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Also ihr seid nicht quasi Sklaven, sondern ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Also ja. Ich habe quasi nichts zurückbehalten. Jetzt kann man das so verstehen in einem pädagogischen Muster und kann sagen, ja, der hat sie halt alles gelehrt, deswegen sind sie jetzt nicht mehr Sklaven, sondern wurden befördert zu Freunden. Aber ich glaube, dass das die eigentliche Pointe dieser Aussage total verkennt. Weil es nämlich nicht darum geht, dass jemand eine Entwicklung gemacht hat und sich jetzt würdig erweist, ein Freund zu sein, sondern dass Jesus nichts zurückbehalten hat gegenüber seinen Freundinnen und Freunden und sie dadurch zu Freunden gemacht hat, dass er sich eben ganz gezeigt hat. Also er hat kein Geheimnis für sich behalten. Er hat sich ihnen, und jetzt nicht in einem metaphysischen Sinn, sondern wirklich als Mensch ganz offenbart, wie er ist, mit allem, was er weiß und hofft und was er befürchtet. Also er hat sich ihnen gezeigt.
Ja, ja. Das, also ich finde das nach wie vor eine der faszinierendsten Stellen im Neuen Testament auch, dass Jesus seine Schüler, seine Jünger, seine Zöglinge, seine Freunde nennt und mit ihnen auch ganz offensichtlich als Freunde, als Vertraute, als Vertrauenspersonen umgeht und ihnen das auch ans Herz legt füreinander. Das ist ja im Zusammenhang von Johannes 15, da spricht er ja über die Liebe zwischen den Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus und über diesen Auftrag und diese Befähigung, Gottes Liebe quasi und Zuwendung und sein Vertrauen untereinander sichtbar und greifbar werden zu lassen. Das finde ich schon spannend, dass er auf diesen Begriff der Freundschaft so sehr abhebt und sein eigenes Verhältnis zu den Menschen. So, also er wird ja dann auch ein Freund der Zöllner und Sünder, wird er geschimpft dann, also sogar im Blick oder gerade im Blick auf die missachteten, geringgeschätzten Teilnehmer der Gesellschaft, wurde er als ein Freund dieser Leute beschrieben. Das ist doch bemerkenswert.
Ja. Und es geht ja so weit, oder, dass er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Es ist ja nur zwei Verse vor diesem Vers, den wir jetzt gerade hatten. Und das kann man einerseits jetzt so verstehen, als wäre das quasi die Erfüllung dessen, was wir in Aristoteles' Nikomachischer Ethik finden, also quasi das Gute um des Freundes willen wollen. Mhm. Aber ich glaube, es geht hier eben weiter, nämlich dass diese Hingabe an das Leben, diese Offenheit, diese Erwartung auf das, was noch kommt, letztendlich das ist, was es ermöglicht, überhaupt Freunde zu gewinnen. Also eben nicht Freunde zu gewinnen im Sinn eines Umzugs, sondern das ist das, was sich ereignet, wenn jemand ein Freund wird. Und Manu, das muss ich jetzt trotzdem nochmal zurückbinden, auch an Derrida, weil es klingt jetzt quasi so, als hätten wir jetzt Philosophie gemacht und wechseln jetzt zu Theologie. Aber ich finde, das ist so eine Stelle, wo man super sehen kann, wie verknüpft das alles miteinander ist. Also Derrida, der von diesem l'ami à venir spricht, also von diesem Freund, der auf einen zukommt, von diesem zukünftigen Freund. Deswegen, weil ich ihn noch nicht abschließen kann, weil ich noch nicht sagen kann, wer er eigentlich ist. Ich darf ihn nicht auf etwas festlegen. Ja. Oder? Und da haben wir natürlich im Christentum diese Idee der Parousie, also der Wiederkunft Christi, der wiederkommt. Und wir sagen ja dann auch über uns selbst, noch ist nicht erschienen, was wir sein werden. Also es hat immer diesen Vorbehalt des Zukünftigen, etwas, was ich noch einlösen kann, was ich verändern kann. Oder diese Idee, dass Freundschaft, das ist jetzt wieder bei Derrida, eine Unterbrechung der Macht ist, das findet sich ja ganz stark in der Kritik, die Jesus und danach auch seine Freunde an unserer religiösen Selbstsicherheit geübt haben. Zuerst gerade bei den religiös Gebildeten und Gelehrten und Mächtigen. Oder Derridas Idee, dass Freundschaft kein Besitz ist, die wir dann in der Gottesfreundschaft aus dem Vers, auf den du jetzt gerade angespielt hast, sofort wiederfinden. Oder bei Derrida die demokratische Offenheit und dann die Idee der Gemeinde, die zusammenlebt und alles teilt und ein Ort der Gastfreundschaft ist. Also ich glaube nicht, dass Derrida jetzt einfach rückübersetzt hat aus diesen Bezügen, aber ich glaube, dass sich in beiden Gedanken ganz viel Grundwahrheit zeigt über das, was Freundschaft sein kann und ist.
Ja, ja, und ich finde das schon bemerkenswert, das auch einmal auf die verschiedenen Formen von Kirche und Gemeinde durchzudenken, die wir heute in unseren Breitengraden antreffen, dass eigentlich Freundschaft, so wie Jesus das aufsetzt mit seinen Jüngern und NachfolgerInnen, dass Freundschaft eigentlich ein ganz, ganz zentrales Element oder vielleicht sogar das fundamentale oder die fundamentale Beziehungsform ist, die eben mit seiner Vision vom Reich Gottes verbunden wird. Also das finde ich schon noch spannend, auch im Blick dann auf spätere Formen der institutionalisierten Religion. Das meine ich jetzt gar nicht polemisch. Also Institution und Freundschaft schließt sich ja nicht grundsätzlich aus, aber ich finde das spannend zu bedenken, dass diese Jesus-Bewegung eigentlich losgetreten hat als eine Bewegung von Freunden, die zusammen irgendwie Neuland betreten und im besten Falle genau in diesen auch kritischen Aushandlungsprozessen drin sind, die eben Freundschaften auszeichnen.
Ja, genau. Du überträgst jetzt auf die Kirche und auf die Frage nach Organisationsform von Kirche. Hast ja zuvor gefragt, was bedeutet das eigentlich für das Politische, wenn wir Freundschaft so verstehen und wenn wir sehen, dass sie vor allem zweckrational gebraucht wird. Und ich denke tatsächlich, ohne jetzt alarmistisch sein zu wollen, dass wir das im Moment ganz gut miterleben, was das fürs Politische bedeutet, wenn Freundschaft ein reines Zweckbündnis ist, eigentlich ein Begriff für ein Nutzenkalkül, du gibst mir und ich gebe dir, ja, Phänomen. Ich glaube, sowohl im Podcast, den ich letztens gehört habe von Lanz und Precht, aus letzter Woche war der, wo sie eigentlich im Kern drüber sprechen, ob es nicht vielleicht mittlerweile eine andere Demokratie gibt als eine liberale Demokratie. Als auch in diesen ganzen Gedanken und Äußerungen und Stellungnahmen von Peter Thiel und seinen Freunden jetzt in den USA, wo eigentlich der Zusammenhang von Demokratie und Freiheit fundamental bestritten wird, also wo quasi gesagt wird, naja, vielleicht ist Demokratie einfach gar nicht die Form, in der sich Freiheit realisieren lässt. Da glaube ich, zeigen sich genau solche Zerfallserscheinungen und ich staune wirklich drüber, wie leichtfertig man bereit ist, das, was wir in 70 Jahren Friedenszeit aufgebaut haben und erlebt haben und genossen haben, jetzt bereit ist für identitätspolitische Spielereien, muss man ja am Schluss fast sagen, einfach zu opfern. Also weil der Unsinn dahinter ist ja eigentlich die Idee, dass man sagt, ja, innerhalb der Demokratie, die wir sind, kommen wir nie zu schnellen, exzellenten, super Lösungen. Deswegen brauchen wir Systeme, die schnell durchgreifen können, wo ein starker Mann an der Spitze steht und entscheidet. Und das lässt sich halt nicht umsetzen in diesen partizipativen Strukturen, die wir haben. Wir können das nachher gerne auch alles nochmal auf Kirche übertragen. Wäre auch interessant. Ja. Und deswegen müssen wir quasi eigengesetzliche, stark hierarchische Gemeinschaften etablieren. Nur die können unsere individuelle Freiheit verteidigen. Und diese Idee ist theoretisch wahrscheinlich sehr reizvoll, aber lebt natürlich ganz genau aus dem Gegenteil dieses Freundschaftsverständnisses, was wir bei Derrida finden, oder auch von der Reich-Gottes-Idee, die du jetzt gerade skizziert hast.
Also, um das nochmal so ein bisschen zu übersetzen, du meinst jetzt diese Bestrebungen oder Sympathien für starke Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft und Politik und dieser Ruf nach Entscheidungsträgern, die durchgreifen und die Zügel in die Hand nehmen und so weiter. Dieses Liebäugeln mit einer sehr stark auch hierarchischen Gesellschaft ist eigentlich mindestens potenziell freundschafts- und demokratiegefährdend, schon nur, weil Freundschaft, so wie wir das jetzt versucht haben, so zu umkreisen, eigentlich von dieser Gegenseitigkeit und von dieser von dieser Augenhöhe auch lebt, was nicht bedeutet, dass es keine Standesunterschiede oder keine finanziellen Unterschiede in Freundschaften geben darf, aber wenn es so Abhängigkeitsverhältnisse sind in einer hierarchischen Struktur, dann wird es zumindest schwierig oder herausfordernd für Freundschaften und tendenziell zählt dann schlussendlich der Durchsetzungswille des Stärkeren und eben nicht das, was Freundschaft eigentlich als Vertrauensbeziehung zutiefst auszeichnet.
Ja, und vielleicht nochmal politisch stärker gewendet. Wir haben im Liberalismus, auch im Hardcore-Wirtschaftsliberalismus, eigentlich immer den Konsens gehabt, dass die Wirtschaft möglichst frei laufen soll, mit möglichst wenig Regulierungen, aber dass es selbstverständlich einen demokratisch legitimierten Staat braucht, der die Spielregeln festsetzt und auch dafür sorgt, dass die eingehalten werden. Und genau diese Idee steht jetzt eigentlich auf dem Spiel, weil man sagt, naja, wenn weniger Regulation, wenn weniger Kontrolle zu mehr Erfolg führt, dann let's do it. Und das ist letztendlich eigentlich eine Durchsetzung eines kapitalistischen Grundgedankens, der sich völlig loslöst von den Rahmenbedingungen, die diesen Kapitalismus haben groß werden lassen. Es ist nämlich eine soziale Marktwirtschaft, unter der er groß geworden ist. Ja. Und total auf die Bereicherung und den Nutzen Einzelner innerhalb kleiner, vertrauter Netzwerke und Freundschaftssysteme setzt, die sich dann wechselseitig begünstigen können, solange sie können.
Ja.
Ja, Manu, also, ich würde sagen, wir haben beide ganz viel mitdiskutiert zu diesem Thema Freundschaft. Und deswegen beanspruche ich jetzt auch nicht das Amen für mich. Hast du ein gutes Amen oder eine gute Schlussfrage oder ein Thema, das du noch loswerden willst?
Ja, ich hätte schon sowas, das so ein bisschen zusammenfasst, aber ich hätte dir natürlich das Amen jetzt auch übergeben, weil ich ja das Thema so halb eingeführt habe.
Mein Freund, aber ich schenke dir das Amen.
Amen! Ich würde es mal so sagen, mein Amen der Woche ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Freundschaften als wohltuende und lebensnotwendige Inseln in einem Meer von kapitalistischen und zweckrationalen Realitäten, in denen man Dinge aufrechnet und so weiter. Und auf dieser Insel zählt das nicht. Da geht es um den anderen, um den Menschen und da macht man keine Gleichung auf, sondern lässt sich wirklich auf den anderen ein. Ja.
Amen. Genau. Sehr schön. Manu, was steht die Woche noch an? Was hast du vor?
Ach, es ist ja eine verkürzte Woche dank Pfingsten. Da bin ich jetzt auch nicht ganz böse. Und ich habe aber am Samstag noch ein Theologiemodul, das ich im schönen Thurgau unterrichten werde. Und das muss ich noch vorbereiten. Von daher, es steht sonst noch einiges an. Natürlich Festivalvorbereitung. Noch einmal herzliche Einladung zum Besuch unseres RefLab Podcast Festivals im September. Da überschlagen sich die Aufgaben im Moment, aber es ist auch ein sehr freudiger Anlass. Aber eben dann habe ich noch privat quasi dazu, zusätzlich zu meinen eigentlichen beruflichen Verpflichtungen, habe ich mir jetzt da dieses Theologiemodul noch aufgeladen. Also das
also sowieso, um das mal zu sagen, wenn ihr Manu, der einfach immer ein bisschen zu wenig zu tun hat, buchen wollt, dann schreibt eine E-Mail an manuel.schmidt@reflab.ch. Er freut sich über jede Anfrage und sagt auch fast nie nein.
Genau, der Mann, der nie nein sagt, ja. Genau.
Das war jetzt echt mies von mir, weil ich auch schon profitiert habe, dass du für mich eingesprungen bist.
Ja, es
fast ein bisschen leid.
Stimmt. Aber unter Freunden tut man das gerne.
Da darf man das gerne. Schön. Das freut mich. Ich habe diese Woche was ganz Tolles vor. Ich war schon lange nicht mehr da, aber ich werde mit Theo, meinem Sohn, am Freitag in den Europapark fahren.
Ah.
Und wir werden da einen ganzen Tag verbringen, hoffentlich nicht mit Anstehen, sondern mit vielen schnellen Bahnen. Er hat schon eine Liste gemacht, was wir alles unbedingt besuchen müssen. Und ich hoffe, dass ich nachher noch imstande bin, nach Hause zu fahren.
Ja, da beneide ich dich drum. Das ist ganz geil. Ja, wunderschön. Ach schön.
Ja, Stefan. Hey, und auch schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Das lässt hoffen. Wir wissen aus unseren Zahlen, dass immer etwa so 3/4 bis ganz am Schluss noch da sind, falls du dazugehörst. Bitte, bitte nutze die Chance, um vielleicht unseren Podcast zu bewerten oder zu abonnieren. Das hilft uns, damit wir sichtbarer werden. Hey, wir hatten in der letzten Folge mal nur alleine auf Spotify 30 neue Abos. Das ist eine super Sache. Ist aber auch gut für euch, weil so wisst ihr immer, wenn eine neue Folge kommt. Und wenn ihr sie nicht hören wollt, dann lasst ihr es einfach. Und wenn ihr sie wieder hören wollt, dann hören wir uns schon nächste Woche, hoffentlich am Mittwoch wieder. Wir müssen noch ein bisschen schauen wegen Aufnahmetermin, aber ja, wir kriegen das bestimmt hin.
Mal schauen.
Tschüss zusammen.
Ihr Lieben, eine ganz gute Woche. Macht's gut. Tschüss.